widersprach einer seiner Brüder. »Tötet ihn«, schlug ein Dritter vor, »seinen Kopf für den von Ned Stark!« Shackwell, der Narr in seinem rosagrauen Karo-Gewand, landete nach einem Purzelbaum unten an der Treppe und begann zu singen.
»Einst gab es einen Löwen, der tanzte mit dem Bär. Oje, oje, oje!«
»Stille!«
Margot knuffte den Mann.
»Der Kämpfmörder ist nicht für den Bären bestimmt. Er gehört mir.«
»Tot gehört er jedenfalls niemandem mehr.« Roose Walton sprach so leise, dass die Männer verstummten, um ihn verstehen zu können. »Und bitte vergesst nicht, Milord, ihr seid nicht der Herr von Harrenhal, solange ich nicht gen Norden abgezogen bin.« Das Fieber machte Jaime ebenso furchtlos wie schwindlig.
»Sollte das der Lord von der Dreadfort sein? Nach allem, was ich zuletzt gehört habe, hat euch mein Vater vertrieben, und ihr seid mit eingekniffenem Schwanz davongerannt. Wo habt ihr mit dem Laufen aufgehört?«
Boltons Schweigen war hundertfach bedrohlicher als Wargohots sabbernde Boshaftigkeit. Die Augen, hell wie der Morgennebel, verhüllten mehr, als sie verrieten. Jaime gefielen diese Augen nicht. Sie erinnerten ihn an jenen Tag in King's Landing, an dem Ned Stark ihn auf dem eisernen Thron sitzend vorgefunden hatte. Schließlich schürzte der Lord von der Dreadfort die Lippen und sagte, »Ihr habt eine Hand verloren.«
»Nein«, entgegnete Jaime, »ich habe sie hier, sie hängt um meinen Hals.«
Roose Bolton ergriff die Hand, zerriss das Band und warf sie hoch zu.
»Schafft das weg. Der Anblick beleidigt mich.«
»Ich werde wie feinem hohen Vater ficken. Dafu lasse ich ihm mitteilen, dass er 100 Haufen Drachen fahlen muss. Oder er bekommt den Königsmörder Stück für Stück. Und wenn wir das Gold haben, liefern wir Sir Jaime an Karstag auf und kassieren noch eine Jungfrau dazu.«
Brüllendes Gelächter erhob sich unter den tapferen Kameraden.
»Ein guter Plan«, sagte Roose Bolton, genauso wie er vielleicht »ein guter Wein« gesagt hätte, »wenngleich Lord Karstark euch seine Tochter nicht geben wird. König Rob hat ihn um einen Kopf kürzer gemacht wegen Hochverrats und Mordes. Was Lord Tywin betrifft, so befindet er sich in King's Landing und wird dort bis zum neuen Jahr bleiben, wenn sein Enkel eine Tochter des Hauses Highgarden ehelichen wird.«
»Winterfell«, sagte Brienne. »Ihr meint Winterfell. König Joffrey ist mit Sansa Stark verlobt.«
»Nicht mehr. Die Schlacht am Blackwater hat alles verändert. Die Rose und der Löwe haben sich vereint, um Stannis Baratheons Heer zu zerschlagen und seine Flotte zu Asche zu verbrennen.«
»Ich habe dich gewarnt, Oswick«, dachte Jaime, »und dich auch, Ziege. Wenn ihr gegen die Löwen wettet, verliert ihr mehr als euer Gold.«
»Gibt es Nachrichten von meiner Schwester?«
»Es geht ihr gut, und euren Neffen ebenfalls.«
Bolton zögerte, ehe er Neffe sagte, eine Pause, die so viel hieß wie »Ich weiß Bescheid.«
»Euer Bruder lebt gleichfalls, obwohl er in der Schlacht verwundet wurde.«
Er rief einen düsteren Nordmann in nietenbesetztem Wams zu sich.
»Eskortiert Sir James zu Qyburn und befreit diese Frau von ihren Fesseln.«
Als das Seil um Briennes Handgelenke sich löste, sagte er, »Bitte vergebt uns, Milady. In solch unruhigen Zeiten fällt es schwer, Freund und Feind zu unterscheiden.«
Brienne rieb sich die Unterarme, wo der Hanf ihre Haut blutig gescheuert hatte.
»Milord, diese Männer haben versucht, mich zu schänden.«
»Wirklich?«
Lord Bolton richtete seine bleichen Augen auf Wargohurt.
»Das gefällt mir nicht. Das... und diese Sache mit Sir James Hunt genauso wenig.«
Im Hof kamen 5 Nordmänner und genauso viele Fries auf einen tapferen Kameraden. Die Ziege mochte nicht mit großem Verstand gesegnet sein, soweit jedoch konnte er wenigstens zählen. Er hielt den Mund.
»Sie haben mir mein Schwert genommen«, beschwerte sich Brienne. »Meine Rüstung...«
»Ihr werdet hier keine Rüstung brauchen, Milady«, erklärte ihr Lord Bolton.
»In Harrenhal steht ihr unter meinem Schutz. Amabel findet passende Gemächer für Lady Brienne. Walton, ihr werdet euch sofort um Sir James kümmern.
Er wartete keine Antwort ab, sondern drehte sich um und stieg die Treppe hinauf, wobei sich sein pelzgesäumter Mantel hinter ihm blähte. James hatte gerade noch Zeit, rasch einen Blick mit Brienne zu wechseln, ehe sie einzeln davongeführt wurden. In den Räumen des Maesters unter dem Rabenschlag zog ein grauhaariger väterlicher Mann namens Qyburn scharf die Luft ein, nachdem er den Leinenverband um James Stumpf aufgeschnitten hatte. »So schlimm? Wird es mich das Leben kosten?« Qyburn drückte mit dem Finger auf die Wunde und rümpfte die Nase, als ein Schwall Eiter hervorquoll.
»Nein, obwohl ein paar Tage später...«
Er schlitzte James' Ärmel auf.
»Die Fäulnis hat sich ausgebreitet. Seht ihr, wie wund das Fleisch ist? Ich muss es fortschneiden. Am sichersten wäre es, den ganzen Arm abzunehmen.«
»Das würde euch das Leben kosten«, versprach ihm James. »Säubert den Stumpf und vernäht ihn. Ich lasse es darauf ankommen.«
Qyburn runzelte die Stirn.
»Ich könnte euch den Oberarm lassen und den Schnitt am Ellbogen ansetzen, aber...«
»Wenn ihr mir nur ein Stückchen von meinem Arm nehmt, so solltet ihr mir den anderen auch gleich abschneiden, denn sonst werde ich euch damit erwürgen.«
Qyburn sah ihm in die Augen. Was immer er dort entdeckte, ließ ihn innehalten.
»Sehr wohl. Ich werde den Wundbrand wegschneiden, mehr nicht. Ich versuche, die Fäulnis mit kochendem Wein auszubrennen und lege hinterher einen Umschlag aus Nessel, Senfsamen und Brotschimmel auf. Vielleicht wird das genügen. Auf eure eigene Verantwortung. Ihr werdet Mohnblumensaft wollen.«
»Nein!«
James wagte es nicht, sich betäuben zu lassen. Beim Aufwachen hätte er womöglich einen Arm weniger. Gleichgültig, was dieser Mann